Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, zu unserer nächsten Sendung des Endo-Podcast. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor. Wir beginnen nämlich innerhalb des Podcasts eine Serie und die soll heißen Statistik für Endo-Dummies. Dazu begrüße ich ganz herzlich Frau Susanne Sehner vom Institut für medizinische Biometrie und Epidemiologie hier am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Herzlich willkommen, Susanne.
Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns vorgenommen, mal ganz einfach anzufangen. Wir sind ja in der Endoskopie jetzt vielleicht nicht überstudien motiviert, aber es gibt doch eine ganze Reihe von Leuten, die gerne was machen würden und dann das Gefühl haben, sie werden von der Statistik immer ausgebremst und es ist alles so schwierig und schwer zu verstehen. Also beginnen wir mal ganz einfach mit den verschiedenen Studientypen. Jeder weiß ja, dass die Königsklasse eine randomisierte Studie ist und dann fällt es ab mit prospektiv und retrospektiv. Und was mir immer auffällt, was ist denn eigentlich eine prospektive Studie? Die ist ja nicht dadurch prospektiv, dass man sie hinschreibt, prospektiv. Was würdest du als Gutachter oder Qualitätskontrolleur, was würde dir da an Bullet Points einfallen?
Ja, das Wichtige bei einer prospektiven Studie ist ja erstmal, ob die Fragestellungen und die Hypothesen, die daraus generiert werden, auch vor Erhebung der Daten generiert wurde. Das heißt, wir schauen tatsächlich schon im Studiendesign voran. Und damit sind bestimmte Studiendesigns eigentlich schon mehr oder weniger nicht mehr möglich. Also eine Fallkontrollstudie ist zum Beispiel retrospektiv. Eine Kohortenstudie, wie sie ja oft in der Klinik stattfindet, oder eine Querschnittsstudie, die können prospektiv sein und eine randomisierte klinische Studie sowieso. Die Frage ist, wie ist der Blick in der Fragestellung, die Datenerhebung, die Auswertung? Ist der nach vorne gerichtet, dann sind wir prospektiv. Ist er nach hinten gerichtet, wie der Name sagt, sind wir retrospektiv. Das heißt, auch wenn ich eine Fragestellung habe und Daten von 2004 nehme, ist das keine prospektiv angelegte Studie mehr.
Gut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man jetzt ganz streng wäre als Gutachter, zum Beispiel bei einer Zeitschrift, würde man da mal gucken, ist die Studie angemeldet, gibt es eine Ethik und gibt es da einen Zeitablauf, dass zu Studienbeginn schon ein Protokoll vorlag und nicht nur ein prospektiv erstellter Endoskopiebefund, den man dann hinterher auswertet. Das ist noch keine prospektive Studie. Aber man müsste doch wahrscheinlich auch noch weitere Dinge fordern, die dann dastehen, wie zum Beispiel eine Fallzahlberechnung.
Genau. Was ganz wichtig ist, was gerade gesagt wurde, ist eben, wie aus Biometriker-Sicht, für uns ist es eben zum Beispiel wichtig, dass sowas wie eine Registrierung, eine Präregistrierung stattgefunden hat. Das heißt, dass man eben auf den klassischen Seiten sich registriert, um klarzumachen, wir haben all das schon vorher festgelegt in einem Studienprotokoll, bevor wir an die Datenanalyse und Ähnliches rangehen. Perfekterweise sogar schon, bevor wir gestartet haben mit der Datenerhebung. In diesem Studienprotokoll muss dann natürlich klar festgelegt werden, welches ist mein primäres Outcome, was möchte ich wirklich untersuchen und wie möchte ich es untersuchen und wie ist es definiert. Wie ist es mit potenziellen sekundären Endpunkten, wie sind die aufgehoben und meine Fallzahlplanung muss halt stattgefunden haben für das primäre Outcome und die muss natürlich auch erfasst werden, wie viel möchte ich reinnehmen in die Studie. Auch wie ist das Studiendesign? Also wenn ich eine prospektive Studie anlege, beobachte ich die ganze Zeit, habe ich ein adaptives Design, was heißt, ich kann gegebenenfalls zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt nochmal die Studie stoppen oder verlängern. All das muss da eigentlich schon drinne stehen und auch wirklich festgeschrieben sein. Und dann darf das nur noch geändert werden, indem man ein Amendment für das Protokoll auch wirklich verfasst und dann auch hochlädt, damit nachvollziehbar ist, wie sich diese Studie entwickelt hat.
Also ich sehe schon, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, die meisten sogenannten prospektiven Studien in unserem Bereich, wenn man die so genau daraufhin anschaut, dann wackelt es ein bisschen, sind wahrscheinlich eher retrospektive Auswertungen. Jetzt gibt es ja so eine komische Nomenklatur, die haben die Chirurgen eingeführt und die frisst sich jetzt auch in die Endoskopie vor, nämlich eine retrospektive Auswertung einer prospektiv angelegten Datenbank, um sozusagen im letzten Rückzugsgefecht noch vor der Vernichtung durch den Gutachter das Wort prospektiv zu retten.
Ja, das sind ja oft Registerdaten. Das heißt, man hat, das hat man zum Beispiel in den Krebsregistern ja ganz oft, man sammelt seit Jahren Daten und möchte jetzt, auch in den großen epidemiologischen Studien haben wir das ja, und möchte jetzt eine bestimmte Fragestellung daran beantworten. Und da muss man vielleicht auch ganz klar unterscheiden, was ist das für eine Fragestellung? Und das ist tatsächlich etwas, was nicht so oft passiert. Ist es nämlich eine explorative Fragestellung oder eine konfirmatorische? Möchte ich eben etwas herausfinden, was tatsächlich in dem Moment erstmal, also etwas entdecken, explorieren, oder möchte ich konfirmatorisch einen Schluss ziehen? Und aus einem solchen Register kann ich eigentlich keine konfirmatorischen Hypothesen prüfen. Das ist für uns alle das Problem. Das ist tatsächlich eher in einer wirklich prospektiv angelegten Studie nur möglich. Aber explorativ zu schauen, gibt es Zusammenhänge, und die müssten dann eben später konfirmatorisch belegt werden, das ist auf jeden Fall machbar. Aber man muss sich natürlich in dem Moment bewusst sein, dass man auf einem niedrigeren Evidenzlevel unterwegs ist.
Das heißt aber genau genommen, wenn ich das jetzt aus deinen Worten interpretieren darf, selbst wenn man prospektiv, das heißt am Anfang festgelegt hat, welche Daten ins Register kommen, es ist noch keine prospektive Studie, weil man nicht von Anfang an ein Studienziel definiert und festgelegt und mit einer Fallzahlberechnung untermauert hat.
Ja, das Register umfasst ja auch viel, viel mehr Variablen, als wir eigentlich wollen. Wir sammeln ganz fleißig und über die Maßen. Und das führt halt dazu, dass wir zum Schluss Gefahr laufen, uns auch aus den Daten, die wir haben, ach, hier könnte man ja doch nochmal schauen und das könnte ja auch nochmal interessant sozusagen, uns Hypothesen herausbrechen, also rausholen, schauen, was können wir finden. Und dann laufen wir natürlich ganz schnell Gefahr, dass wir per Zufall irgendetwas finden. Das heißt, auch wenn ich mit so einem Register arbeite, was natürlich in der ersten Moment prospektiv angelegt ist, aber eigentlich alle Auswertungen retrospektiv dann sind, ist es ganz wichtig, dass ich eben bei der Generierung meiner Fragestellung mich vorher mit der Literatur auseinandergesetzt habe und geschaut habe und eigentlich über diesen Schritt erst dann eine Fragestellung generiere. Da ist halt der Schritt ganz wichtig, wie finde ich eine Fragestellung? Und ich kann aus meinem Alltag berichten, es ist ein ganz gefährliches Gut, einen riesen Datensatz zu haben. Und am besten noch ganz viele Doktoranden, weil alle wollen irgendwas Schönes aus diesem Datensatz ausschlachten. Und je größer er ist, umso mehr Doktoranden kann man da nochmal mit beschäftigen. Und zum Schluss werden wir durch Zufall irgendeinen Zusammenhang finden, aber der ist nicht unbedingt reproduzierbar. Und das ist das große Problem. Da nützt mir auch die Signifikanz nicht, weil die sagt ja nur, ich kann mich auch irren, und zwar im Allgemeinen 5% der Fälle.
Das war jetzt, glaube ich, extrem wichtig, auch wenn es so ein bisschen wortklauberisch erscheinen mag, das ist es nicht, weil wir befinden uns, und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, einfach in unterschiedlichen Evidenzklassen. Und retrospektiv ist retrospektiv. Und ich glaube, es ist wunderbar hervorgegangen aus dem, was du gesagt hast, dass man was finden kann, aber das soll letztlich kann nur dazu dienen, eine Hypothese zu generieren, die dann prospektiv überprüft werden muss. Das ist dann noch keine Evidenz, dass es so ist.
Es ist ein Indiz, so würde ich es benennen. Also es ist ja trotzdem eine Kohortenstudie und auch eine Fallkontrollstudie haben ein gewisses Evidenzlevel, aber eben ein anderes als eine RCT. Und eine prospektiv angelegte Kohortenstudie hat auch ein anderes Evidenzlevel als eine retrospektive Auswertung einer vorhandenen Kohorte. Das sind einfach unterschiedliche Evidenzlevels, die wir in dem Moment haben, und auch unterschiedliche Schlüsse, die wir daraus ziehen können.
Gut, jetzt nochmal einmal zurück zum vielleicht niedrigsten Evidenzlevel, die retrospektive Studie. Die ist ja intellektuell ein bisschen unbeliebt, aber eigentlich wahrscheinlich wertvoll, wie du gerade gesagt hast, um eine gewisse Evidenz zu generieren, Hypothesen zu generieren. Und im Übrigen aus meiner Erfahrung ist sie manchmal sogar mühsamer, wenn man eine gewisse Vollständigkeit des Follow-ups erreichen will, als eine prospektive Studie. Weil man einfach Daten gegenübersteht, da sind die Patienten weg und man weiß nicht, wo die sind. Und man kann nicht immer annehmen, wenn sie nicht mehr kommen, wird schon alles gut sein. Gerade in so gut versorgten Gebieten wie in Großstädten.
Ja.
Was ist denn da dein Tipp jetzt, gerade für den Anfänger? Soll man keine retrospektiven Studien machen, oder wenn man sie macht, was sind die Tipps, die Caveats?
Also ich glaube, dass wir keine machen, darum kommen wir, also das werden wir noch lange nicht erreichen. Und ich meine, man muss auch ehrlich sagen, es ist ja auch eine Frage der Finanzierung. Warum machen wir denn das oft? Die Daten sind erhoben. Sie sind da, die Patientenakten ist da, man kann eigentlich ohne einen riesigen Finanzaufwand erstmal die Sachen zusammenbringen und kann darüber schauen, wie sieht es aus. Was wichtig in dem Moment ist, ist tatsächlich, dass man den Ablauf trotzdem ganz klar einhält, und zwar Definieren der Fragestellung, Definition der Hypothese. Meinen Studenten bringe ich immer wieder das PICO-Schema bei, also Population definieren, die Exposition, die Intervention definieren, in welchem Vergleich die Comparison. Und was ist das Outcome? Und gegebenenfalls, wenn das erweitert wird um das T vom PICOT, dann eben welchen Zeitraum möchte ich beobachten? Wenn das klar und vorher festgelegt wird. Und dann habe ich ein ganz anderes Problem. Und das liegt natürlich auch an den Gegebenheiten. Und das ist das, was du eben ansprachst, das sind einfach die Datenqualität. Die Datenqualität ist einfach eine ganz andere. Klar, wenn ich zum Beispiel in der Onkologie bin und ich weiß, sie kommen sowieso alle zum 3-Monats-Follow-up, dann habe ich eine ganz andere Datenqualität, weil die Patienten sind einfach intrinsisch motiviert, da auch aufzutauchen. Das ist wahrscheinlich bei anderen Untersuchungen eine ganz andere. Und ich habe irgendwann eine immense Dropout-Rate. Und ich kann in dem Moment halt nicht mehr davon ausgehen, dass die irgendwie per Zufall zustande kommt, sondern meistens habe ich dann eben diese Dropout-Rate erklärenden Prozess dahinter. Und damit habe ich einen Selection Bias. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Ich habe dann die Patienten mit der hohen Compliance oder die mit dem besonderen Beschwerdedruck. Also das heißt, ich habe einfach nicht mehr ein repräsentatives Aussage, die ich dort treffen kann, sondern nur noch für meine Patienten in dem Moment, die ich habe. Und das ist ein großes Problem und das muss einfach diskutiert werden und kann aber im Allgemeinen nur eigentlich durch gutes Datensammeln, durch Nacharbeiten, Nachforschen und Ähnliches erstmal etwas verbessert werden.
Beziehungsweise auch vermutlich durch hauptsächlich Definition klinischer Outcomes, weil die kann man schlimmstenfalls auch per Telefon oder E-Mail oder
genau, was also harte klinische, erfahren. Patientenrelevante Outcomes sind dann eben am besten. Natürlich, klar, wenn es zum Schluss um den Tod geht, den kriege ich irgendwie immer noch rein in den Datensatz, den kann ich erfragen. Andere Dinge, Missing Values sind ein Problem. Und die werden immer problematisch sein. Viele denken jetzt, ja, man kann ja jetzt, manche haben es schon gehört, multiple imputieren und Daten ersetzen und ähnliches. Aber Daten, die sie nicht da sind, können wir nur begrenzt gut ersetzen. Und irgendwann sinkt die Aussagekraft damit.
Und man sieht ja oft, das als Kommentar von mir, dass neben den klinischen Daten steht dann in der Methodik, Patienten wurden alle 3 Monate mit Endoskopie und CT untersucht. Aber im Results-Teil ist dann wundersamerweise verschwunden, wie viele das tatsächlich gemacht haben und wie oft. Sondern da stehen dann nur irgendwelche Prozentzahlen und das muss man, glaube ich, grundsätzlich kritisch sehen. Jetzt wird noch vielleicht als letzten Punkt zur retrospektiven Studie gesagt, ja gut, meinetwegen, wir hängen uns rein und haben 80% Daten dann und wir erfassen ja alle möglichen Daten. Und wenn die beiden Gruppen gleich sind, dann ist es doch auch eine gute Evidenz. Also wenn wir in keinem der erhobenen Parameter, die wir hoffentlich vollständig erhoben haben, einen Unterschied sehen, wo ist denn dann das Thema noch? Also Alter, Geschlecht, Morbidität und so weiter.
Also grundsätzlich ist das dann, wenn ich nichts sehe, ja auch eine wichtige Aussage. Das ist auf jeden Fall ganz klar.
Ich meinte jetzt vor allem, was die Vergleichbarkeit der Gruppen betrifft. Also dass die Grundparameter auch in einer retrospektiven Studie, wenn es denn abgefragt ist und bei allen vorhanden.
Ja, aber du kannst es nur für die, die du kennst, machen. Das ist ja der Unterschied zwischen einer RCT und einer Kohortenstudie. Bei einer RCT sorgen wir ja nicht durch die Randomisierung, dass die Gruppen gleich groß sind oder ähnliches oder dass Männer und Frauen gleich verteilt sind. Deswegen reagieren wir Statistiker zum Beispiel immer so allergisch auf die Table 1 in der RCT mit P-Werten dahinter, weil das kann passieren. Jeder kennt das. Wer würfelt 2-mal hintereinander eine 6, das ist unwahrscheinlicher, als dass die Gruppen gleich groß sind. Ja? Wir können halt nur bekannte Parameter in dem Moment aufnehmen. Unbekannte Parameter, die wir eben jetzt als Risikofaktoren noch gar nicht identifiziert haben, nehmen wir nicht auf. Und da gibt es ganz viele sozioökonomische Faktoren. Oder wenn wir zurückschauen, vor 30 Jahren hat keiner über eine genomassoziierte Risikofaktoren nachgedacht. Die wurden nie erhoben, konnten nicht erhoben werden. Bei einer RCT sorge ich dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Ereignis zu haben in beiden Gruppen, am Anfang gleich ist. Das habe ich bei einer Kohortenstudie nie. Weil die Exposition oft auch mit einem anderen Risikoverhalten zum Beispiel verbunden ist. Das heißt, der Gleichheit am Anfang für bekannte Parameter heißt eben nicht, dass sie strukturell gleich sind.
Verstehe. Das heißt also auch zusätzlich, es ist relativ unwahrscheinlich, wir wissen ja alle über die Schwierigkeiten der Datenvollständigkeit bei prospektiven und randomisierten Studien, dass jetzt eine retrospektive Studie zu 95% alle Daten, die da angeführt werden, hat, ist ja wahrscheinlich nur bedingt glaubhaft. Aber jetzt vielleicht am Schluss dieser Serie noch zum Königstiger, zum RCT, der Randomized Controlled Trial. Da fangen wir auch mal einfach an. Das will man ja eigentlich machen, weil das kriegt man gut unter und die Evidenz ist schön und alles ist schick. Jetzt ist die erste Hürde immer die Fallzahlberechnung. Also man geht da hin zum Statistiker, zu dir zum Beispiel, und sagt, also ich würde jetzt gern, wir haben da eine neue Therapie in der Endoskopie und würde gern zeigen, dass das viel besser ist als, was weiß ich, die alte oder die Chirurgie oder sonst irgendwas. In welches Verhör nimmst du die Leute dann?
Erstmal frage ich genau die gleichen Sachen. Was ist die Fragestellung? Was möchtet ihr direkt untersuchen? Wie möchtet ihr vergleichen? Und dann frage ich, was ist denn euer potenziell angenommener Effekt? Was ist natürlich schön, wenn es schon mal irgendwo darüber Veröffentlichungen gibt oder weiß ich nicht, vielleicht in einem anderen Zusammenhang oder in der Tendenz weiß man schon mal, wohin es geht. Und diesen Effekt brauchen wir.
Also den Haupteffekt oder wie man sagt, den Hauptoutcome-Parameter.
Genau, wir wollen die beiden die Gruppen vergleichen und man möchte zum Beispiel die Risikodifferenz sich anschauen, die wir dann haben. Und dann frage ich, wie hoch ist die? Weil es ist natürlich was anderes, ob ich eine Risikodifferenz von 5 erwarte oder von 10 oder eben von 20. Das ist häufig nicht mehr der Fall, dass wir das noch finden können. Das ist natürlich die Sache. Oder eine andere Möglichkeit ist eben, indem ich, ihr wollt zum Beispiel gucken, ob die Beschwerden bei dem Patienten dadurch niedriger sind und ihr habt einen Fragebogen und ihr wollt eben schauen, ob ihr da zum Beispiel seht, dass der Score um 4 Punkte runtergeht bei den Beschwerden im Nachhinein bei dem Patienten. Dazu brauche ich Angaben und je nachdem, was es dann eben auch noch für ein Maß ist, zum Beispiel wenn wir auf die Beschwerden gehen, wie volatil ist dieses Maß, was ihr da betrachtet. Ja, geht es eigentlich um die Patienten in der einen Gruppe eher Beschwerden im Bereich von 5 bis 6, 7 und in der anderen Gruppe dann nur noch von 2, 3, 4, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, sie sind eigentlich, wir haben immer von 0 bis 10 die ganze Range ausgenutzt, es verschiebt sich nur der Mittelwert so ein bisschen. Das heißt, wie genau messe ich etwas? Wie aussagekräftig ist das, was ich messe? Und wie ist dann der Vergleich? Das sind die beiden Sachen, die ich brauche. Das ist dann immer, wenn der Statistiker nach Mittelwert und Standardabweichung fragt. Oder eben, wenn wir nur bei zum Beispiel bei Häufigkeiten sind, dann frage ich, wie schätzt ihr denn, dass die Risikodifferenz ist? Und wenn ich das habe, frage ich euch dann noch, was ihr für ein Studiendesign haben wollt.
Also das ist ja die erste schmerzhafte Frage, was wähle ich mir eigentlich als Hauptpunkt der Studie? Was will ich vor allem zeigen? Ja. Und da gibt es ja diese schwierige Balance zwischen, dass man sagt, was macht eigentlich klinisch wirklich Sinn? Das kann man vielleicht im Team entscheiden. Versus, wo erwarte ich eigentlich den größten Unterschied? Und da können uns die Statistiker wahrscheinlich nur begrenzt helfen, weil sie nicht einen tiefen Einblick in das jeweilige klinische Gebiet haben. Aber ich glaube, das muss man mal entscheiden. Am besten ohne, dass man jetzt schon die Fallzahl weiß, weil sonst sagt man, ach, dann nehme ich lieber was anderes.
Nee, also genau so ist es. Ihr müsst eigentlich zu uns kommen und sagen, wir wollen das und das untersuchen. Natürlich bevorzugen wir immer patientenrelevante Outcomes oder das ist dann halt auch oft nicht zu messen. Dann nimmt man Surrogatparameter dafür oder ähnliches. Und das ist natürlich, das muss ja dann irgendwo auch begründet werden. Und das ist natürlich ein Prozess, der ist schwierig. Also das ist vielleicht auch oft der Vorteil, wenn man dann das Ganze nicht aus Bordmitteln macht, sondern sich bei einem Förderer damit anmeldet und da Fördermittel beantragen möchte, dass man dann natürlich einen Review-Prozess durch klinische Kollegen aus demselben Bereich bekommt und auch von anderen Leuten. Und das ist schon nochmal ein ganz wichtiger Moment, dass man eben dann klar macht, ist das, was ich herausfinden möchte, auch wirklich klinisch oder patientenrelevant? Ja? Oder es kann ja auch für die ganze Gesellschaft ein relevantes Outcome sein, oft im einzelnen Patienten vielleicht nicht ganz so stark. Darauf muss der Fokus sein, das muss definiert sein und dann kommt man damit zur Statistik. Das ist das Wichtige.
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich vielleicht einen Mentor sucht, der mal die Idee anschaut und sagt, liebe Freundin, lieber Freund, das ist jetzt aber nicht so relevant oder nimm doch lieber diesen oder jenen Outcome.
Also ich schicke ganz oft Leute wieder nach Hause und sage, jetzt setz dich nochmal mit den Kollegen aus der Klinik hin und mach kein Verkaufsgespräch, sondern tu mal so, als wäre das eine Idee von jemand anders. Und guck mal, was sie dann ehrlich sagen, wenn sie nicht wissen, das ist deine Idee. Das ist tatsächlich wichtig, da auch sich im Team zu unterstützen und auch ehrlich zu sein, weil es ist einerseits um die eigene Arbeitszeit schade. Es ist tatsächlich auch, also wenn man einen Antrag schreibt und der wird dann abgelehnt an der höheren Stelle, ist es einfach schade und dann sollte man schon ehrlich sein. Und falls er dann doch durchkommt und es funktioniert nicht, ist es, also da sage ich auch als Steuerzahler gerne mal, ist es um die Gelder schade oder es ist auch für die Patienten kein Gewinn anzusehen.
Ja, also wenn der erste Block, an dem man dann abprallt, der Gutachter des Papers ist, ist natürlich schade, wenn man
dann ist es viel zu spät.
Retrospektiver Erkenntnisgewinn, der zu spät ist. Also gut, sagen wir mal, wir haben einen vernünftigen Outcome und dann vielleicht noch die Basics einer Fallzahlberechnung. Es ist ja wahrscheinlich unterschiedlich, was das für eine Art von Outcome ist.
Genau, also wir unterscheiden zwischen eben zum Beispiel Zeit bis zum Ereignis, also wenn wir alles über Survival, Überlebenszeit machen. Wir unterscheiden, ob wir ein metrisches Outcome haben, also Mittelwert und Standardabweichung oder Differenzen im Mittelwert berechnet werden. Man muss auch schauen, wenn man jetzt beim RCT ist, wird oft betrachtet die Differenz zu Baseline, das ist das Wichtige. Das wird auch natürlich mit reingenommen. Und wir schauen, ob es zum Beispiel eine binäre Variable ist, unser Outcome tot. Ja, nein, zu einem bestimmten Zeitpunkt wäre das. Oder eben einen bestimmten Schwellenwert überschritten. Das sind so wichtige Sachen. Und dann spielt ganz viel noch mit rein. Sind wir eine multizentrische, haben wir einen multizentrischen Ansatz, ja? Dann muss man das mit betrachten, dass sich die Zentren potenziell zum Beispiel in die Ereignisrate unterscheiden. Das betrachten wir ebenfalls. Das ist oft sehr schwer abzuschätzen. Aber das muss man
sagen. Das ist der sogenannte Cluster-Effekt?
Das ist so ein Cluster-Effekt, genau.
Der vergrößert die Fallzahl, habe ich gelernt. Deswegen wird es meistens nicht gemacht.
Ja, er ist aber zum Schluss ein großer Erkenntnisgewinn. Der sollte eigentlich nicht unbedingt rausgenommen werden. Das hängt davon ab, wie stark der Cluster-Effekt ist. Manchmal macht er überhaupt nichts. Dann braucht man das auch nicht so wirklich reinzunehmen, aber er sollte auf jeden Fall bedacht werden. Und dann schauen wir, das ist das, was ich eben noch sagte, dann schauen wir eben, was wollen wir für Design haben? Machen wir Zwischenauswertungen? Passen wir irgendwann mal an die Sample Size oder machen wir verblindete oder unverblindete Zwischenanalysen, um zu sagen, wir machen zum Beispiel einen Early Stop oder so, Stop for Fulfillity, verlängern die Laufzeit. All das kommt dann noch mit rein und das macht dann der Statistiker in seiner Kiste, muss man so sagen. Das beeinflusst dann die Fallzahl natürlich auch noch einmal.
Ich glaube, es war jetzt so viel Interessantes, wir bauen jetzt hier einen Cliffhanger rein und machen einfach beim nächsten Mal weiter. Mit der Fallzahl. Sie sehen, wir haben nicht die Büchse der Pandora, aber doch eine Büchse geöffnet. Da gibt's ganz viele Dinge noch zu besprechen. Zum Beispiel der tragische Fall, wenn man das falsch berechnet hat. Man hat zwar einen ziemlichen Unterschied, aber die Fallzahlberechnung hätte noch einen größeren gebraucht und so weiter. Das besprechen wir in der nächsten Sendung mit Susanne Sehner. Aber ich bedanke mich heute schon ganz besonders herzlich bei dir und freue mich sehr auf die Fortsetzung.
Ja, ich mich auch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Dann wird mein Gast sein Diana Kühne von der DGVS zum Thema der Kongress der Zukunft. Bleiben Sie uns treu und gewogen. Wir sind auf den üblichen Medien, Spotify, Apple Podcast zu hören. Und schreiben Sie uns bitte Kommentare auf der Website des Endoscopy Campus oder auch in den sozialen Medien des Campus. Vielen Dank.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.